Unser Traum ist es, einen Ort zu schaffen, wo Menschen hinkommen können und einfach sein dürfen. Die Liebe Gottes erleben, den Frieden Gottes erleben, die Gegenwart Gottes erleben.
So gut. Wer von euch war schon im Gebetshaus oder bei der Gebetsnacht? Ja, wow, super. Sehr toll. So inspirierend. So der Hammer, was ihr macht. Kerstin, komm doch bitte nach vorne. Du sagst noch ein bisschen was zum Gebetshaus. Du bist auch im Gebetshaus aktiv. Was hat dich da eigentlich hingeführt? Wie kamst du dazu?
Gute Frage. Ich bin schon lange mit Jesus unterwegs. Ich habe mir schon viele Gemeindeformen angeschaut und ich bin die letzten Jahre im ICF hängen geblieben und ich bin so ein Machercharakter. Das heißt, mir kann man Aufgaben geben, mir kann man Events geben und ich ziehe das dann durch. Ja, genau. Mal aufschreiben. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich immer nur mache, dann fehlt irgendwas und dann verliere ich die Gegenwart Gottes. Und letztes Jahr, gerade zum Ende des Jahres hin, hat mich Gott immer mehr einfach in die Gegenwart Gottes gezogen. Und es gibt keinen besseren Ort, um das zu erleben, als im Gebetshaus, weil man einfach kommen kann, man kann in den Stunden sein, man kann einfach in die Gegenwart Gottes eintauchen. Und da passiert ganz viel und ich bin erstmal nicht gezwungen, irgendwas zu machen. Jemand macht Lobpreis für mich, jemand leitet von vorne an. Und ich habe aber gespürt, es ist nicht nur dieses, ich will da nicht nur sein, ich will auch Menschen den Raum öffnen, dass sie einfach in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Und deswegen bin ich in dem Team dabei.
Voll gut. Sehr gut. Klasse. Ihr habt ein paar Karten ausgelegt. Sag uns doch zu denen noch was. Was können wir tun fürs Gebetshaus?
Genau, vielleicht noch kurz unser Herzschlag. Ihr habt es in dem Imagefilm schon gesehen. Wir möchten den Leib in der Stadt München ertüchtigen. Wir wollen für euch da sein. Wir wollen eben Lobpreiszeiten anbieten. Wir haben Fürbittezeiten. Und es ist aber wichtig, dass auch wenn wir schwere Themen in die Fürbitte nehmen, dass da trotzdem ja Lobpreis da ist und dass wir wirklich in die Gegenwart Gottes einladen. Genau, und wir haben ein paar Flyer mitgebracht. Das erste ist, darf ich dir das, guck mal. Das erste ist dieser Gebetshaus-Flyer. Da findet ihr unsere Vision drin, da findet ihr Gebetszeiten drin, noch ein paar Infos. Und das zweite sind unsere Partnerkarten, denn wir haben zwei Gebetshausmissionare, die wir angestellt haben, die das quasi, die den Laden für uns am Laufen halten. Das eine ist die Johanna, die habt ihr schon kennengelernt. Genau, und das zweite ist die Silke, die sieht man jetzt hier nur so ein bisschen, könnt ihr auf den Flyer schauen. Und das sind unsere Partnerkarten und wenn ihr unterstützen wollt, dann könnt ihr entweder die beiden direkt als Spender unterstützen oder direkt ans Gebetshaus spenden. Genau, und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, einfach da zu sein und den Raum zu füllen, den Raum mit eurem Lobpreis zu füllen, mit eurem Gebet zu füllen, genau.
Voll gut. Danke vielmals. Sehr gut. Danke für die gute Einführung. Johanna, komm doch bitte nach vorne. Lasst uns sie nochmal begrüßen. Schön, dass du da bist. Wow. Ich habe gerade überlegt, vor circa 20 Jahren waren Kerstin und ich Jugendleiter im Gospel Life Center und die Johanna hat im Team mitgearbeitet. Jetzt haben wir Gemeinde gegründet, sind Pastoren, du hast ein Gebetshaus gegründet und leitet es. Wieso, weshalb, warum?
Also da gibt es natürlich eine ganz lange Antwort, aber die ganz kurze Antwort ist, weil die Julia Wackentin, meine Freundin und ich vor 2018, denke ich, also im Jahr 2018, 19, hatten wir so ein Drängen vom Herrn auf dem Herzen und haben gespürt, München braucht einen Ort des Gebets. Und nicht, dass die Gemeinden nicht auch Orte des Gebets sind, gell? Also das stellen wir nicht in Abrede, aber wir glauben, dass es einen Ort braucht oder Orte braucht, wo wir alle zusammen hinkommen können. Und dann war dieses Drängen so stark, dieses Feuer so stark in uns und auf uns. Und Tobi und Frau Geteichen, meine Pastoren, kamen auf uns zu und haben gesagt, hey, wir sehen, auf euch liegt was, geht, wir unterstützen euch.
Klasse, genial. Sehr, sehr gut. Ihr betet viel für München, ihr betet auch für die Gemeinde, ihr betet für die Münchner Leiter. Wir dürfen da Leitertage erleben, wir dürfen kommen und sein. Ihr segnet uns. Berührt mich jetzt auch noch. Und was bewegt dich, wenn du für München betest oder wenn das Gebetshaus für München betet? Was seht ihr, was bewegt euch?
Also tatsächlich glaube ich, am allermeisten ist es im Moment der Leib Christi, weil wir, ich weiß nicht, was ihr spürt, aber wir spüren, der Leib Christi braucht Gebet. Und der Leib Christi braucht nicht nur Gebet, dass wir für den Leib beten, sondern der Leib muss beten. Und ich glaube, das bewegt uns im Moment am meisten, dass wir wie eine Ehrfurcht vom Herrn haben, aber auch ein Drängen, dass wir sagen, Leute, wir müssen anfangen zu beten. Wirklich, wir können nichts anderes tun, als zuerst zu beten und dann vielleicht irgendwas zu tun. Ja, wir sind auch zum Tun berufen und dann wieder zu beten. Und dann wieder zu beten und dann was zu tun und wieder zu beten. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so ein, wenn das wie Atmen für uns ist, dann wird sich da ganz viel verändern in uns und in dieser Stadt. Und ja, wir berühren auch Themen, die andere Menschengruppen betrifft, wie wir beten ganz viel für die Jugend, für Familien, für Israel. Wir haben ganz viele Sachen auf unserem Herzen. Aber letztendlich ist ganz viel unseres Ringens und Betens wirklich der Leib Christi.
Super. Klasse. Und jetzt machen wir noch eine spontane Blitzrunde. Ich frage dich und du antwortest einfach kurz, okay? Schuhgröße?
41.
Lieblingsessen?
Salat mit Ziegenkäse.
Sehr gut. Zahnpastasorte?
Blender Med schwarz. Schwarze Zahnpastafarbe.
Und die mit den Aktivkohle, die finde ich auch super. Und jetzt noch so entweder oder kurz, also so Meer oder Berge?
Meer.
Stadt oder Land?
Stadt.
Morgenmensch oder Nachtmensch?
Morgenmensch.
Der ist Gebetshausleiter, ne? Das ist mit den Nachtschichten. Und dann noch eine allerletzte Frage. Also stell dir vor, Geld spielt keine Rolle und du würdest gerne eine Reise gestalten oder irgendeine Reise machen. Was würdest du gerne mal so richtig sagen, wenn Papa Gott sagt, hey da, was würdest du gerne machen wollen?
Ich habe kurz überlegt über diese Antwort, die ist dann doch einfach Weltreise.
Eine kluge Frau, wir freuen uns auf deine Predigt.
Dankeschön, danke dir. Der Heilige Geist ist hier. Das merkt ihr wahrscheinlich genauso wie ich. Und ich merke es auch daran, weil, danke, der Heilige Geist schon im Vorfeld gesprochen hat. Ich habe es gerade schon zur Kerstin gesagt. Ich hatte einen ganz ähnlichen Eindruck für euch, als ich für euch gebetet habe, wie Kerstin am Anfang gesprochen hat, Shake of Heaviness und so weiter. Ich habe gesehen im Raum hier Engel, und zwar richtig große Engel. Und diese Engel standen da ganz, ganz excited, ganz, ganz gespannt und aufgeregt, freudig aufgeregt. Und sie hatten alle Geschenke dabei. Und die Frage an dich heute Morgen ist, nimmst du dieses Geschenk an? Es kommt direkt vom Vater. Ich kann dir nicht sagen, was in diesem Geschenk ist, weil dieses Geschenk ist ganz individuell für dich anders als für dich. Und sobald du, und wir gehen jetzt gleich auch noch in eine Zeit des Gebets, und sobald du dieses Geschenk annimmst, und vielleicht sagst du auch, keine Ahnung, kann ich mit nichts anfangen, ist voll okay, also feel free. Aber wenn du sagst, ja, ich spüre, da ist ein Geschenk vom Vater für mich heute Morgen, in dem Moment wird Schweres, Bedrückendes, Last weichen von dir. Und ich habe gesehen, dass wie so schwarzer Rauch von euch aufsteigt. Da verlässt dich was. Irgendwas Schweres. Vielleicht sogar was, was dich schon ganz lange bedrückt. Und manchmal ist es gut, wir gehen ganz intensiv in so Seelsorgegebete und so weiter. Und manchmal ist es ganz einfach. Und ich glaube, heute will der Vater dir was schenken, was nicht kompliziert ist. Und du darfst deine Hände öffnen. Wenn du magst, schließ deine Augen, wie auch immer das gut ist für dich. Steh auf, whatever. Aber empfang das, was der Vater für dich hat. Die Engel stehen nicht umsonst hier. Die sind da für dich. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das gerade gar nicht glauben kann. Aber es ist für dich. Der Vater hat ein Geschenk für dich. Und Jesus, ich danke dir jetzt einfach so sehr, dass du in diesem Raum bist, dass du so präsent hier bist. Danke, Vater, dass du jeden von uns so sehr liebst, dass du deine Engel ausgesandt hast mit diesen Botschaften, mit diesen Geschenken in ihren Händen oder was auch immer das ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt diese Geschenke freilässt, dass diese Engel jetzt hier durchgehen und die Geschenke verteilen. Und Jesus, ich danke dir, dass unsere Herzen aufgehen, unser Geist aufgeht für das, was du uns schenken willst, was du jedem Einzelnen schenken wirst. Und ich setze das frei in Jesu Namen. Ich setze frei diese Geschenke, dass sie wirklich bei euch landen, dass ihr sie annehmen könnt, dass ihr sie aufnehmen könnt. Und Heiliger Geist, offenbare du, was in diesen Geschenken ist. Danke, Jesus, für deine Gegenwart hier. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht magst du einfach irgendwie, wenn du spürst, da ist schon was, magst du einfach deine Hände so heben. Einfach als Zeichen, dass du schon empfangen hast. Und wir bleiben noch ein bisschen in dieser Stille, in diesem Empfangmodus. Aber ihr dürft gerne einfach schon mal so, ja, wirklich zeigen, da ist schon was. Und dann geh mit Jesus ins Gespräch und frag, was ist es, wenn du es nicht eh schon weißt? Und vielleicht spürst du eine Kraft. Vielleicht fließen jetzt auch Tränen. Lass das gerne zu, weil das ist der Geist Gottes. Es ist Jesus, der dich berührt. Es ist der Vater, der dich berührt. Und Jesus, wir setzen Heilung frei. Wir setzen deine neue Salbung frei. Wir setzen Tiefe im Prophetischen frei. Wir setzen deine Liebe frei, Jesus. Jesus, deine Liebe fließt. Deine Liebe fließt. Jesus, du bist nicht nur gekommen, um Worte zu sprechen. Du bist immer gekommen, um Kraft zu demonstrieren. Und Jesus, das bist du, das bist du. Du bist der mit den Geschenken, du bist der, der liebt, du bist der, der freisetzt, du bist der, der heilt. Und in Jesu Namen, alle Schwere, die auf dir lastet, die weicht jetzt. Alles Bedrückende, was dich runtergedrückt hat, schon so lange, das weicht jetzt in Jesu Namen. Wir setzen Freude frei, Freude. Die Freude, die nur von dir kommt, Vater. Die Freude, die niemand rauben kann. Wir setzen sie jetzt frei in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater, für deine tiefe Liebe für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass dieses Wasser der Liebe zu jedem fließt, egal wie viele Blockaden wir da irgendwie aufgebaut haben und nicht glauben können, dass du liebst. Aber danke, dass du mit diesem Liebeswasser, mit diesem Strom in jedes Herz fließt. Dass dein Öl der Heilung ausgegossen ist, Jesus. Ich habe den Eindruck, dass mindestens eine Person da ist, die irgendwas am Knie hat. Und in Jesu Namen, Knie sei heil. Alles, was da nicht in Ordnung ist, kommt zurück unter die göttliche Schöpfungsordnung. Und alles, was nicht vom Vater ist, muss jetzt weichen. Jeder Schmerz muss weichen. Wir setzen Heilung frei in Jesu Namen. Danke, Jesus. Amen. Wer würde denn sagen, er hat gerade irgendwas erlebt oder empfangen? Ich frage nicht ab was, aber einfach, dass wir einfach mal sehen. Es ist total ermutigend. Schaut, Gott ist wirklich am Wirken. Und manchmal merkt man auch nichts. Und Überraschung, Gott wirkt trotzdem. Also selbst wenn du gerade nichts gespürt hast, ist nicht schlimm, manchmal spüren wir nichts und trotzdem wirkt der Geist Gottes. Amen? Amen. Yes, come on. Okay, ich mache gleich weiter. Ich beginne mit einem prophetischen Wort. Das ist für euch, aber das ist auch für den Leib Christi. Also auch für mich. Der Geist Gottes spricht: Nur wer dem Himmelreich Gewalt antut, kann Veränderung sehen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann aus egoistischen Motiven. Ich liebe meine Braut. Ich sehe das Herz meiner Braut, wie es oft schüchtern und ungläubig ist, wie es sich nicht traut, das zu glauben, was ich schon gesagt und getan habe. Ja, es ist oft zu gut, um wahr zu sein für euch. Doch nehmt meine Worte ernst, sagt Jesus. Fangt an zu glauben. Lasst die Kraft meiner Worte sich entfalten. Ich habe Feuer auf die Erde gebracht und tue es immer noch durch meinen Heiligen Geist. Mein Feuer brennt unter euch. Feuer der Reinigung und der Heiligung. Das in euch brennende Liebe, das in euch zu brennender Liebe führt. Zu brennendem Vertrauen in mich. Ihr habt euch hinter Kirche und Kirchenprogrammen versteckt. Kommt wieder ins Feuer meiner Liebe, meiner Kraft und Herrlichkeit. In diesem Feuer sind die Gebetserhörungen. In diesem Feuer ist die Liebe, die überwindet. In diesem Feuer ist Kraft, die ihr braucht, um den Lauf zu vollenden und den Siegeskranz zu erlangen. Ihr, die ihr müde geworden seid, ihr, die ihr schwere Last tragt, kommt zu mir. Mein Feuer ist Kraft und ist Stärke, Liebe und Wiederherstellung, nicht Zerstörung. In meinem Feuer seht ihr wieder klar. Alle Vernebelung wird aufgelöst und ihr empfangt meine Wahrheit und Weisheit wieder neu. Kommt zurück in mein Feuer. Es tobt ein Kampf um euch, um eure Aufmerksamkeit und eure Herzen. Es ist ein geistlicher Kampf um eure geistliche Aufmerksamkeit. Ein Kampf um geistliche Intimität. Um Intimität mit mir, Jesus. Ihr esst Brot von gestern und freut euch darüber. Ihr habt vergessen, wie frisches Brot, wie frisches Manna schmeckt. Aber es ist alles bereit. Ich habe einen Tisch für euch gedeckt im Angesicht eurer Feinde. Kommt und esst das Brot, schmeckt und seht, wie freundlich ich bin. Ich sehne mich danach, mit euch am Tisch zu sitzen, euch zu beschenken mit frischem Brot und frischem Wein. Erringt das, was ihr hier auf dieser Erde sehen wollt, im Gebet. Tut dem Reich Gottes Gewalt an. Seid leidenschaftlich in eurem Beten. Betet, bis ihr es bekommen habt. Lasst euch nicht von feindlichen Angriffen, von Ablenkungen aller Art, von geistlichen Widerständen aufhalten. Ergreift das, was schon euch gehört. Zieht es auf die Erde, tut dem Himmelreich Gewalt an. Jo. Amen. Jetzt geht's los. Jetzt fängt die Predigt an. Das ist eigentlich eine krasse Stelle, dieses tut dem Himmelreich Gewalt an. Und genau darum geht's heute. Weil mit Gewalt, das ist irgendwie so eine Sache, da haben wir es eigentlich nicht so, weil wir denken, ja, die Liebe ist ja auf jeden Fall wichtig und das stimmt auch, weil ohne die Liebe sind wir gar nichts. Aber offensichtlich hat Jesus einen Punkt dort gemacht, der super wichtig ist für uns. Es ist bestimmt eine der rätselhaftesten Aussagen, die Jesus vielleicht je gemacht hat. Also es gab auch noch andere, aber das gehört dazu. Aber vielleicht auch eine der tiefsten. Sie heißt, es steht in Matthäus 11, Vers 12, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Die Frage ist, was bedeutet denn hier Gewalt? Und man kann dieses griechische Verb Biazetai, aktiv oder passiv lesen. Beides ist korrekt. Beide Lesarten stimmen und sind auch neutestamentlich quasi vertretbar. Passiv heißt es, das Reich der Himmel leidet Gewalt, so viel wie das Reich Gottes wird bedrängt, angegriffen, Menschen widersetzen sich ihm, die Gewalttätigen sind die, die gegen Gottes Reich kämpfen. Das erleben wir. Das erleben wir in unserer Zeit, dass Menschen einfach nicht ins Reich Gottes kommen, sondern sich eher dagegen wehren, sehr aktiv und sehr aggressiv. Die aktive Art und Weise, dieses Wort zu verstehen, das Reich der Himmel drängt mit Macht voran. Das Reich Gottes bricht kraftvoll durch. Es setzt sich durch mit göttlicher Durchsetzungskraft. Die Gewalttuenden sind dann die, die mit entschlossener Hingabe und Leidenschaft das Reich ergreifen. Und mit Johannes damals hat einfach eine neue Ära begonnen. Er ruft zur Buße auf und bereitet den Weg für den Herrn, das wissen wir. Mit ihm beginnt schon das aktive Kommen des Reiches Gottes. Und seitdem geschieht sozusagen zweierlei. Das Reich wird angegriffen, sehen wir, von religiöser und politischer Gewalt zum Beispiel. Es ist nicht ungewöhnlich, dass das Reich, also das Reich Gottes, was nicht von dieser Welt ist, angegriffen wird von dem Politischen und dem Religiösen. Wir in unseren westlichen Kulturen, die ja irgendwie auch christlich geprägt sind, haben da oft eine Schwierigkeit mit, weil auf der einen Seite sind wir total happy, dass wir irgendwie so ein christliches Erbe in unserem Land haben, das ist super, aber vermischen das oft mit, wir brauchen christliche Gesetze oder ja, christliche Gesetze in der Politik, damit das Reich Gottes richtig schön wachsen kann, damit die Kirche wachsen kann. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Und es ist wirklich schwierig für uns auseinander zu dividieren, weil wir so viel und so lange in diesem Denken waren, solange wir gute Politiker haben, die christlich sind, passt es für uns auch, für uns als Kirche. Aber wehe, wenn die jetzt ganz anders sind als unsere Werte, als die christlichen Werte, dann würden wir sagen, geht unser Land den Bach runter. Ja? Also ich würde das sagen, ich würde das so denken. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Bei Jesus war es ganz anders. Die ersten Christen in Rom haben es ganz anders erlebt. Und was ist da passiert? Die Kirche ist explodiert, explodiert, explodiert und explodiert. Also wir dürfen nicht verwechseln, christliche Politiker, christliche Gesetze, christliche Werte, alles schön und gut. Es wird den Leib Christi weder stärken, noch wird die Kirche größer werden. Sie wird wahrscheinlich kleiner werden, weil wir denken, ja, so im Großen und Ganzen passt es ja, wir leben ja in einem christlichen Land. Spoiler Alert, christliches Land gibt es gar nicht. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist so ein ganz vermischtes Denken, so gut gemeint, aber doch falsch. Und es wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich euch auch ein bisschen auf die Füße trete heute. Das tut gut. Es tut gut, wenn sich da was klärt. Wenn, ich habe das ganz lange so geglaubt und ich habe es, glaube ich, immer noch nicht gecheckt, wie das genau gemeint ist. Aber wenn wir verstehen, dass das Reich Gottes, zu dem du gehörst in zweiter Linie zu Deutschland oder woher auch du immer bist oder wo auch immer du dich zugehörig fühlst, das ist nur der Zweitwohnsitz, den du hier hast. Wirklich. Der erste Wohnsitz, den du hast, ist das Reich der Himmel. Und Leute, wir leben da nicht. Wir leben viel mehr verhaftet in dieser Welt. Und es ist schwierig, ja, genau, es ist super herausfordernd. Wie ist denn das mit, ja, in dieser Welt und nicht von dieser Welt? Wie ist denn das, wenn ich im Reich Gottes lebe, die Prinzipien da mitmache, wenn der König mich aussendet, wenn ich nach den Gesetzmäßigkeiten lebe, aber ich lebe auch hier? Also nicht so einfach. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade in so einer Zeit sind, wo sich wirklich viel scheidet und unterscheidet. Entweder wir leben irgendwie so gut wir können im Reich des Lichts, im Himmelreich, oder nicht. Wir können nicht auf beiden Seiten leben. Es hat ja noch nie funktioniert, aber ich glaube, für lange Zeit haben wir das versucht. Und es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Es wird uns zerreißen. Und wahrscheinlich aus Bequemlichkeitszwecken würde ich dann doch lieber in die Welt gehen. Weil es ist unterm Strich einfacher hier auf der Welt zu leben, als voll und ganz in diesem Himmelreich. Das war der Punkt, das Reich wird angegriffen von religiöser und politischer Gewalt. Religiöse Gewalt, glaube ich, muss ich nicht weiter ausführen. Religiöse Geister sind leider ja auch in uns, gell? Also wo immer wir so ein bisschen, wie sagt man das, eng werden, ich weiß nicht, ob du das kennst, die begegneten Mensch und du denkst, ganz schön viel Sünde in diesem Menschen. Oder keine Ahnung, du fängst an, gleich zu verdammen oder so, dann würde ich sagen, schwierig. Kenne ich auch, gell? Ich rede nicht nur zu euch, sondern zu mir. Dann könnte da was Religiöses dahinter sein, weil Jesus hat das nicht gemacht. Jesus ist nicht so mit Menschen umgegangen. Er hatte mit den fiesesten Sündern zu tun und hat die geliebt. Und ja, er war sehr klar. Er war sehr voller Wahrheit, aber auch sehr voller Liebe. Und ich glaube, genau so dürfen wir leben. Aber das können wir eben nur, wenn wir total verhaftet und verankert sind. Verhaftet ist ein gutes Wort. Ja, in Ketten liege ich doch für Christus, oder sagt Paulus das nicht? Also wenn wir wirklich verankert sind in diesem Himmelreich, in diesem Reich, das nicht von dieser Welt ist, das nicht nach den Prinzipien lebt, gar nicht, also gar nicht. Und das ist herausfordernd. Das Zweite, zugleich brechen Menschen mit Macht in das Reich Gottes hinein. Sie ergreifen es mit entschiedener Buße, Glaube und Nachfolge. Amen! Good News! Finally good News! Also dieses Wort oder die Worte Gewalt tun hat was mit geistlicher Entschiedenheit zu tun. Das ist jetzt für dich und für mich geistliche Entschiedenheit. Das Reich Gottes ist nicht durch menschliche Gewalt zu gewinnen. Eigentlich müssten wir da jetzt ein Seminar drüber machen. Ist nicht mit menschlicher Gewalt zu gewinnen. Da fallen mir ganz viele Sachen ein, wie ich versuche, das Reich Gottes mit menschlicher Gewalt zu erringen, zu ergreifen oder zu jemand anderen aufzudrücken vielleicht sogar. Wir machen das ja oft in dem gegenseitigen oder in dem unterschiedlichen Geist, wie Jesus es gemacht hat. Jesus hat nie Leute irgendwie bedrängt oder hat sie überredet oder hat irgendwie so Kraft angewendet, hat sie manipuliert und solche Sachen. Und wir tendieren zu all diesen Sachen. Wir tendieren zu Lieblosigkeit, wir tendieren zu und so weiter. Und das Reich ist genau andersrum. Wir sind geachtet wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Will doch gar keiner hören. Ich auch nicht. Aber das ist so. Und wenn das Reich Gottes so funktioniert, dass du eher als Lamm zur Schlachtbank geführt wirst, damit vielleicht jemand für Christus gewonnen wird, wow. Ich würde sagen, auf Instagram zum Beispiel sind wir gut da drin, auch unseren Glauben zu verteidigen. Ist grundsätzlich nicht immer schlecht. Aber aus welchem Geist machen wir das heraus? Aus welcher Motivation? Und oft ist es eben nicht die Prinzipien des Geistes Gottes oder des Reiches Gottes, sondern weil wir uns verteidigen wollen, weil wir uns total angegriffen gefühlt haben, weil wir uns beleidigt gefühlt haben und so weiter und so fort. Was ist, wenn Jesus sagt, ja, aber das ist ja genauso, wie es sein soll. Ihr müsst euch nicht ständig verteidigen für euren Glauben, sondern geht hin und seid wie die Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Gewalt tun ist eine geistliche Energie, die leidenschaftliches, kompromissloses Ergreifen der göttlichen Wirklichkeit freisetzt. Und insofern darfst du gewalttätig sein. Du musst es sozusagen auch. Es ist dein gutes Recht, endlich mal gewalttätig sein. Yes! Also das ist ein Gewalttun, was wirklich nötig ist. Dieses Leidenschaftliche, dieses Brennende. Wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir sagen, so ja, wir beten jetzt und dann passiert nichts. Und dann denken wir, gut, dann ist es Gottes Wille, dann ist es halt so. Und ich weiß, manche von euch haben schon totale Glaubenskämpfe durch und die haben schon erlebt, wie dranbleiben, was dranbleiben ist, was wirklich durchbeten ist. Aber ich glaube, der Leib Christi hat das noch nicht ergriffen. Ich glaube, dass wir hier wirklich nochmal wie so ein Holzscheit auf unser Feuer legen dürfen. Weil die Kraft ist da. Die Kraft Gottes ist da. Und wir zapfen das oft nicht an. Lukas 16,16. Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jedermann drängt sich mit Gewalt hinein. Das zeigt dieses Gewalt, also diese Gewalt ist kein Zerstören, sondern ein Drängen, Sehnen, sich nach vorne strecken, ergreifen und greifen nach dem Reich Gottes. Wer das Reich Gottes greifen will, muss bereit sein, sein eigenes Leben loszulassen. Und grundsätzlich haben wir das wahrscheinlich alle am Anfang auch gesagt. Ich glaube, wir haben ein Problem im Leib Christi, wenn wir evangelisieren, dann machen wir das ganz oft mit, ja, und komm zu deinem persönlichen Jesus und du wirst gerettet und du wirst geheilt und da, da, da. Ja, also ist alles richtig und gut, aber da fehlt oft diese Reich-Gottes-Perspektive. Das ist nicht nur einfach ich und mein Jesus, sondern es ist viel größer, es ist viel mehr. Und hier heißt es, wer das Reich Gottes ergreifen will, muss bereit sein, sein eigenes Leben loszulassen. Die Maria Prehan, die hat immer gesagt, komm zu Jesus und stirb, damit du lebst. Ja, da hört es nicht auf, Gott sei Dank. Aber wir predigen oft, hey, komm zu Jesus, es wird alles super. Well, ich glaube nicht. Aber es ist nicht verkehrt, wenn nicht alles super wird, sondern das ist dann genau Reich Gottes. Das ist Evangelium. Und da müssen wir wieder hinkommen zu diesem puren Evangelium, wo wir nicht den Leuten einfach sagen, hey, es wird alles super, du wirst gar keine Probleme mehr haben und wie gesagt, du gehst eigentlich direkt into heaven. Es ist nicht fair und es ist nicht wahr. Und das Blöde ist, die Welt checkt es, die spürt es. Die spürt, dass das nicht wahr ist, ist meine Überzeugung. Ich glaube, dass die Welt, also die Menschen in der Welt, die haben ein sehr feines Gespür, auch noch ein neues Thema, die haben ein sehr feines Gespür für, siehst du Christian, ich lade mich schon ein, merkst du es? Die haben ein sehr feines Gespür für, nicht unbedingt die Wahrheit, weil die kennen sie nicht, das wissen wir. Aber ich glaube, dass sie die haben ein richtiges Gespür für die Sehnsucht in ihnen. Und die Sehnsucht in ihnen ist Gott. Die Sehnsucht in ihnen ist der Vater. Die Sehnsucht in ihnen ist die Liebe. Und damit sind sie uns voraus. Überall da, wo die Welt ihren Finger in die Wunde legt, sei es Homosexualität, sei es Gender, sei es Patriarchat, etc., etc., da ist Wahrheit drin. Nicht, dass sie die Wahrheit sprechen, aber sie legen den Finger in die Wunde und dann kommt was Pervertiertes raus, weil sie können die Wahrheit nicht kennen. Aber versteht ihr, da ist was. Die spüren genau das, was ihr als Kirche macht, das ist Schrott. Und wir sehen das überall gerade. Hey, da gehen so viele schwierige Dinge durch die Medien und so weiter gegen Kirche. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ganz vieles davon ist wahr. Weil die Kirche wirklich in vielen Teilen einfach religiös geworden ist. Da fehlt die Kraft Gottes, da fehlt die Liebe Gottes. Ich bin gut darin zu sagen, ja, du nicht, du passt hier nicht so rein. Ah, der da hinten, ja, der könnte schon gehen. Also wir sind eher so die Türsteher vom Reich Gottes geworden und sagen, ja, du kommst hier nicht rein. Anstatt zu sagen, so, ja, bitte kommt, kommt, kommt. Und ich rede nicht davon, ein verwässertes Evangelium, gell? Also ganz im Gegenteil, ganz klar, ganz, ganz messerscharf. Aber eben voller Liebe und nicht zu sagen, du lebst mit einem Mann zusammen als Mann, schwierig. Diese Hingabe ist die Gewalt des Glaubens. Sie überwindet die eigene Bequemlichkeit, sie bricht durch Widerstände des Fleisches und sie ergreift das neue Leben in Jesus Christus. Darum ist der Gewalttätige im Neuen Testament der Entschiedene, der leidenschaftlich Suchende, nicht der Brutale, sondern der Brennende. Danke. Amen. Also wie drückt sich das Gewalttätigsein jetzt für uns aus? Ein paar Sachen habe ich schon gesagt, aber eine Sache ist mir besonders wichtig. Ihr könnt es ahnen. Kommt schon, bitte. Jetzt dürft ihr antworten. Kommt schon. Was ist eure Idee? Was ist mir total wichtig? Das müsst ihr doch gehört haben. Ach, danke. Ja, Gebet, genau. So, wir leben in prophetisch-apostolischen Zeiten. Alles, was wir hier auf der Erde manifestiert oder verändert oder entstehen sehen wollen, dürfen wir zuerst im Gebet erringen. Und vielleicht denkst du dir, oh Gott, jetzt noch mehr Arbeit. Nee, Nee, ganz im Gegenteil. Hat nichts mit Leistung zu tun. Hat nichts mit Aktivismus zu tun, sondern mit einem Lifestyle, der so normal ist wie Atmen. Ich kann mal Luft holen. Also, dass dieses Beten, dieses Erringen, dieses um wirklich aus dem Himmel das sich runterziehen, das Nehmen, was da ist, klingt vielleicht im ersten Moment anstrengend, ist es aber nicht. Darf vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend sein, aber es ist nicht ein anstrengender Lifestyle, ganz im Gegenteil. Jesus hat schon alles vollbracht, aber hier auf der Erde ist es noch nicht vollendet. Deswegen bist du hier, deswegen bin ich hier. Sage ich einfach ein paar Bibelstellen, damit es auch biblische Legitimation hat. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Nochmal Johannes-Evangelium. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jakobus 4. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Autsch. Matthäus. Und alles, was ihr bittet im Gebet, so glaubt, und wer es glaubt, wird empfangen. So, das sind so ein paar Sachen, die uns wahrscheinlich eher aufrühren oder aufrütteln und sagen, boah, nee, aber das mit dem Glauben und ja, ich habe doch schon gebetet und geglaubt und es ist immer noch nicht passiert. Es gibt viele Facetten, gell? Es gibt viele Facetten, warum Gebete noch nicht erhört werden, noch nicht erhört wurden. Das ist ein großes Thema. Aber unterm Strich ist mir eine Sache total wichtig. Dieses Glaubensding, das ist manchmal wirklich anstrengend geworden und sogar sehr frustrierend, weil wir beten. Weil wir beten, weil wir glauben und es passiert nichts. Und wir fragen uns aber, warum eigentlich nicht? Was ist denn da los? Und wie gesagt, manchmal gibt es da noch einige Dinge, die vielleicht eine Blockade sind und so weiter. Aber eine Sache habe ich festgestellt und das war für mich persönlich ein absoluter Gamechanger und der steht in Hebräer 11, 1. Kennt ihr alle diese Stelle? Und ich finde sie so, so wichtig und so grundlegend für uns und im Grunde ganz einfach. Ich persönlich finde das Wort Glauben manchmal ein bisschen schwammig, weil ich eigentlich gar nicht genau weiß, wie greife ich denn Glauben, was ist denn das genau? Und da hat mir was geholfen, unter anderem die Bibel zu lesen, Hebräer 11, come on. Ich lese euch die einmal vor, die Stelle, und da gibt es ein Wort, auf dem ich jetzt ein bisschen rumreiten will. Hebräer 11, 1, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist kein intellektuelles Zustimmen zu biblischen Wahrheiten. Und da fängt es schon an, schwierig zu werden. Wir im Westen, wir sind so unfassbar hier oben unterwegs im Kopf. Und wir denken, das ist Glauben. Und das ist es oft gar nicht. Und das ist wirklich fatal. Es ist wirklich fatal, weil wir sind zu Recht frustriert. Wir sind zu Recht frustriert von unserem Gebetsleben, weil es passiert nichts. Und jetzt steht da, überzeugt sein. Ich bin nicht in erster Linie in meinem Kopf überzeugt, sondern ich bin in erster Linie in meinem Herzen überzeugt. Oder eben nicht. Jetzt setz doch mal ein für das Wort Glauben, überzeugt sein. Und frag dich selber, wovon bist du überzeugt? Und Überzeugung ist ja einfach zu spüren, oder? Und einfach zu sehen. Wenn du ein überzeugter FC Bayern-Fan bist, dann wird es aus all deinen Poren raustropfen. Dann hast du von mir aus ein Trikot an oder du gehst zu jedem Spiel oder wie auch immer. Das ist Überzeugung. Bei einer Niederlage, du bist überzeugt, dass dein Verein der Beste ist. Richtig? Das Gleiche funktioniert beim Glauben, bei Christus. Bin ich davon überzeugt, dass Gott heilt? Bin ich davon überzeugt, dass er mich liebt? Und wir wissen, wir würden alle jetzt Ja sagen, das ist mir ganz klar, weil wir das hier abgespeichert haben im Kopf. Aber wenn deine Überzeugung nicht echt ist, wird es unter Druck rauskommen. Früher oder später wirst du merken, wovon du wirklich überzeugt bist. Was du wirklich glaubst. Und das kann sehr ernüchternd sein. Ich erzähle euch gleich eine Story von mir. Und ich glaube, dass ich bin einfach mal so frei, ich bin ja Lehrerin, ich darf Hausaufgaben geben. Und ich gebe euch jetzt mal eine Hausaufgabe. Wenn ihr mal zu Hause nochmal über diese Predigt nachdenkt und nochmal ins Gebet vielleicht darüber geht, fragt euch doch mal ehrlich, wovon ihr überzeugt seid. Und wisst ihr, wenn ihr rausfindet, ihr seid vielleicht von manchen Sachen, die Christus gesagt hat, nicht überzeugt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Dann dürft ihr mit Jesus ins Gespräch gehen. Dann könnt ihr umkehren und sagen, aber Jesus, Mist, ich dachte wirklich ehrlich, ich dachte wirklich, ich bin davon überzeugt und jetzt merke ich bin davon gar nicht überzeugt. Eigentlich glaube ich das gar nicht. Kurzes Beispiel, hast du vielleicht selber schon erlebt? Ich habe es schon erlebt. Ich habe für jemanden gebetet, die hatte starke Rückenschmerzen. Wir hatten ein kraftvolles Gebet, mega, wirklich so, bam, 10 von 10. Und danach frage ich, schlimm mit den Schmerzen, oder? So, was ist da passiert in mir? Ich habe nicht geglaubt. Ganz einfach. Und so ernüchternd kann das manchmal sein. Ich so, shit, darf man das hier sagen? Schade. Nochmal für die Kamera. Und dann habe ich war so überführt. Ich war so überführt. Ich so, ich kann wirklich ein cooles, ich kann richtig cool beten, wirklich. Aber dann habe ich gemerkt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich davon so richtig überzeugt bin, was ich gerade gebetet habe, obwohl ich das ja will. Ich will davon überzeugt sein. Aber was sagt die Bibel? Es geschehe dir nach deinem Glauben. Und es ist nicht das hier, das ist da. Wovon bist du überzeugt in deinem Herzen? Was glaubst du? Und dann kommt vielleicht die Gleichung zu einem Ende, wo wir sagen, okay, ich bete das, ich denke das, aber Glauben tue ich was ganz anderes. Und es geschehe dir nach deinem Glauben nicht, weil Jesus böse ist oder weil er gemein ist, sondern weil er will, dass wir durch und durch durchdrungen sind von diesem echten Glauben, der wirklich standhält, der den Zeiten standhält, die kommen und in denen wir eh schon gerade sind. Wir brauchen diesen echten Glauben, der hat gar nichts mit, ich lerne die Bibel auswendig, gell? Wort Gottes ist mega und ist powerful, aber wenn ich das nur auswendig lerne in meinem Hirn, habe ich gar nichts davon, weil das hat mich gar nicht verändert. Also wenn ich Bibel lese und ich bleibe gleich, red flag, red flag, red flag, dann stimmt was nicht. Es muss mich verändern. Es muss mich verändern. Ich habe heute Morgen in meinem, nach meiner sehr kurzen Nacht, habe ich in meinem Sessel gesessen und ich hatte einfach eine Zeit mit Jesus und es war so krass, weil Jesus, wenn ich eine Jesus-Begegnung habe, wenn Jesus da ist, dann passiert immer was. Manchmal fließen Tränen. Manchmal bin ich voller Freude. Manchmal werde ich überführt von Sachen. Manchmal ist es einfach nur, ach Jesus, es ist einfach so schön, dass du da bist und wir können einfach mal zusammen sitzen. Wir müssen auch gar nicht reden. Also alles möglich, gell? Aber es verändert mich. Und letztendlich, von was das Herz voll ist, geht der Mund über. Was du redest, zeigt direkt, was in deinem Herzen ist. Auch vielleicht ein bisschen ouch. Mein Bekenntnis spiegelt mein Inneres wider und baut gleichzeitig meinen Glauben oder meinen Unglauben. So wie du redest, also dann sehen die anderen Leute, was in dir ist, Nummer eins. Und Nummer zwei, du sprichst dir selber zum Leben oder zum Fluch. Zum Leben oder zum Tod. So, und jetzt eine kurze Glaubensgeschichte. Wie ich ganz kürzlich das mit dem Glauben nochmal sehr veranschaulicht gezeigt bekommen habe vom Herrn. Wie gesagt, das mit dem Glauben und überzeugt sein, das ist, kann so ein schwammiges Konzept sein, aber da habe ich das wie so seziert gezeigt bekommen, was Glaube ist. Und das ist eine ganz, ganz simple Daily Life Story. Mein Mann und ich waren im Eisbach schwimmen. Es war noch Sommer. Für die Kerstin bin ich zu langweilig, alles klar. Ja, aber im Eisbach ist immer kalt, oder? Also, genau. Also im Eisbach, ja, genau. Danke, danke. Also wir waren im Eisbach schwimmen, es war alles nett, so bla bla, sitzen und wieder auf die Wiese. Dann sagt er auf einmal so, shit, oh, schade. Ich habe meinen Ehering verloren. Im Eisbach. Wer kennt den von euch? Okay, ein paar. Der ist sehr reißend, sehr kalt, sehr steinig und es gehen sehr viele Leute da rein. Und wir so, oh nein. Ah ja, vielleicht hast du ihn auf der Wiese verloren. Ja gut, wir haben die Wiese abgeguckt, nichts da. Also wir wussten, der ist im Bach. Und wir so, okay, puh. Danke, Jesus, für, dass wir den wiederfinden. So, gell? Am Anfang so. Und dann aber ehrlich, okay, Jesus, nein, wir glauben jetzt, dass wir den wiederfinden und wir bitten dich, dass du uns jetzt eine gute Idee schenkst, wie wir das machen können. Hatten wir wirklich eine coole Idee. Und zwar, ihr kennt Auflaufformen, diese durchsichtigen Auflaufformen. Und die fungieren auch, wenn man die aufs Wasser hält, wie als Lupe. Smart, gell? Der Heilige Geist knows. Also, wir rücken am nächsten Tag mit was? Mit zwei, also Boden und Deckel. Aber wir rücken an mit ungefähr, keine Ahnung, 47% Glauben und diesen zwei Auflaufformen und gehen da kalt, gell? Wir stehen da im Dings in dem Bach und suchen hier wie so Goldgräber, suchen da so den Eisbach ab und die Leute natürlich so, hä, was macht ihr denn, was sucht ihr denn? Wir so, ja, Gold, Spaß. Nein, wir so, ja, mein Mann hat den Ehering verloren. Er so, oh, das ist aber blöd. Ja, so ein Ehering ist schon blöd, wenn man den verliert irgendwie, gell? Also gut. So, und wir suchen und suchen und suchen und suchen und suchen und wir finden nichts. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie diese Widerstände kamen, wie das Fleisch laut wurde, wie die Logik laut wurde. Ganz ehrlich, du glaubst doch nicht wirklich, dass ihr den findet. Ist doch ein totales, sinnloses Unternehmen. Und ich habe richtig gemerkt, wie so zwei Stimmen in mir gekämpft haben. Das eine, der Glaube, der wirklich total unlogisch erschien. Weil ich bin ja nicht blöd. Also ich sehe ja, dass das schon auch irgendwie, naja, wie ist denn die Chance da? Und trotzdem habe ich gesagt, nein, ich bleibe dabei, wir finden diesen Ring. Und ich musste das mehrfach sagen, weil ich wirklich gemerkt habe, dieser Zweifel, der wollte so krass überhand nehmen und meine menschliche Logik wollte so krass überhand nehmen, dass ich beinahe gesagt hätte, okay, dann kaufen wir halt einen neuen Ehering. Also irgendwie, ich habe schon gemerkt, das ist jetzt nicht die richtige Lösung, aber das ist das, was passiert, wenn wir glauben wollen, dann kommen diese fleischlichen, geistlichen Widerstände, logischen Widerstände und da musst du durch und da musste ich durch. Und dann habe ich gesagt, Jesus, das kostet mich jetzt gerade viel, ich fühle mich gerade total blöd, aber ich glaube, dass wir diesen Ring finden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass mein Mann den findet, weil er hat ihn verloren. Er soll ihn wiederfinden, praktisch als Sieg, als Triumph. Eine Minute später sagt mein Mann, ich habe ihn. Und diese einfache Geschichte, die hat mich so überführt und so ermutigt. Es ist normal, dass wir Widerstände haben im Glauben, aber wir dürfen uns nicht davon abhalten lassen. Und es ist so einfach, weil ja, die Logik ist bei uns so groß und tatsächlich gibt es Sachen, die sind wirklich gar nicht logisch. Aber der Glaube ist ja auch nicht logisch. Aber der Glaube ist viel stärker und der gewinnt. Und wenn du den in dir gewinnen lässt, wirst du diese diese Gebetserhörungen haben, wirst du wirklich ein Glaubensheld. Weil man wird kein Glaubensheld, wenn alles easy peasy ist. Das geht gar nicht. Weil das ist immer gegen das, was in der Welt ist. Das ist immer, du musst dem Reich Gottes, dem Himmelreich Gewalt antun. Du musst da hineindrängen. Das fällt nicht vom Himmel. Leider nicht. Ja, Amen. Also es ist einfach, der Glaube trifft auf Widerstand und deswegen brauchen wir Gebet. Deswegen brauchen wir Gebet, das gegründet ist im Wort Gottes, wo du deine Kraft rausziehst, wo du Wahrheit rausziehst. Und wenn du das glaubst, was im Wort Gottes steht, wenn du davon überzeugt bist, oh my word, dann passieren krasse Sachen. Und vielleicht passieren erstmal krasse Sachen und du kriegst sie gar nicht so arg mit. Es mag sein, aber du hinterlässt eine Segensspur, du hinterlässt eine Lichtspur, egal wo du bist. Und ja, du wirst Wunder sehen und ja, du wirst deinem Auftrag nachkommen, zu heilen und zu befreien. Das ist dein Auftrag, das ist mein Auftrag. Und wenn wir den nicht erfüllen, dann erfüllen wir nicht das, wozu wir hier auf dieser Erde sind und wozu Jesus uns gesandt hat. Und dafür brauchen wir das Gebet. Und dazu müssen wir tatsächlich gewalttätig sein und es an uns reißen und nicht aufhören zu glauben. Und ich möchte dich ermutigen heute, hör nicht auf zu glauben. Überprüf dein Herz, ob du glaubst. Nicht nur hier oben, sondern hier. Überprüf dein Herz und sag, Jesus, ich erkenne jetzt gerade, ich habe gar nicht geglaubt. Ich war davon gar nicht überzeugt. Ich habe das nur vielleicht vom Hörensagen irgendwie gehört und dann habe ich es da oben abgespeichert und dachte mir so, ja, das ist ein guter Vers, das ist super, aber geglaubt habe ich es nicht. Kein Problem. Tu Buße, kehr um, geh weiter. Und Jesus wird dich verändern, wie er mich weiter verändert, wie er uns verändert, sodass der Leib Christi wirklich in Herrlichkeit und in Kraft aufstehen kann und wirklich sichtbar wird in dieser Welt. Nicht in Form von einer Institution, sondern in Form von Kraft und Herrlichkeit und Liebe. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Dein Gebet, dein geistliches Kämpfen, dein Glauben, dein Vertrauen, dein Leben reißt das Himmlische hinunter ins Irdische, sodass sich hier das Reich Gottes immer mehr ausdehnt. Amen. Amen. Ja.
Vielen Dank, voll der Hammer, richtig gut. Danke, dass du uns auf die Füße trittst und danke auch für das Wort am Anfang. Wir werden morgen die MP3 und das Video wird morgen online sein. Schaut euch das ruhig nochmal an, gerade das Wort am Anfang, das war echt ein prophetisches Wort für uns als Gemeinde, glaube ich. Richtig gut. Und heute ist so eine Botschaft, wir könnten jetzt viel machen am Ende dieser Predigt, aber ich glaube, was gefragt ist, ist eine Entscheidung für dich ganz persönlich. Du hast so viel gesagt, was mich persönlich auch herausgefordert hat und angesprochen, wo ich schon weiß, okay, da muss ich Buße tun. Und ich glaube, was im Raum liegt, ist einfach die Entscheidung nach so einer Botschaft, mache ich weiter wie letzte Woche oder was muss ich nachjustieren? Und da möchte ich einfach kurz für uns beten. Und Geist Gottes, danke, dass du zu uns sprichst, dass du in Liebe sprichst, aber auch in Wahrheit. Danke für die Wahrheit in Liebe, die wir heute gehört haben. Und danke, dass Glaube durch Bewährung kommt, auch wenn wir das oft nicht so gern hören wollen. Aber du bist der gute Hirte, du deckst den Tisch im Angesicht der Feinde und führst durchs Tal des Todes Schattens. Das heißt nicht, dass es keine Täler gibt, aber du bist im Tal da und versorgst. Und dafür danke ich dir. Und Jesus, zeig du auf, wo es Entscheidungen braucht von uns. Zeig du auf, wo wir Buße tun müssen, wo wir alte Wege verlassen und neue Wege gehen dürfen. Zeig du auch, wo unser Intellekt, unser, wir wissen es ja, dem Glauben im Weg steht. Lass die Offenbarung deines Wortes vom Kopf ins Herz sinken, dass wir wirklich überzeugt sind, dass du der Heiland bist, du der Versorger bist, du der Friedensbringer bist, du der Kraftgeber bist. Jesus, wir lieben dich. Du bist unser König und Herr. Amen.